So, vielen, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und einen schönen ersten Advent. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ich so oft schon, ich bin schon fast hier, gehe hier ein und aus bei euch eingeladen. Ich glaube, wir brauchen mich gar nicht mehr vorstellen. Mein Name ist, wie gesagt, Mario und ich bin nicht allein gekommen. Da ist mein Mitarbeiter, das ist Hamid aus Ahvaz in Iran und er ist Araber. Früher war er Schiffsmotorenbauingenieur. Und dann ist er geflohen mit dem Schlauchboot über die Adria und jetzt ist er Ingenieur für Jesus. Und sind gleich hinten am Büchertisch. Stell doch mal ganz kurz auf. Ja, wer mich noch nicht kennt, wie gesagt, ich komme aus dem wunderschönen Bonn. Das ist ja ein Vorort von Langenfeld, nicht wahr? Und wir sind eine internationale Familie. Auf dem Papier haben wir 40 Nationen, ohne Papier haben wir 70 Nationen. Wir streiten uns fröhlich, nicht wahr? Und wir hatten jetzt am 11.11. zu Beginn der fünften Jahreszeit, das kennt ihr auch, ne, hier in Langenfeld, hatten wir dann Taufe. Wir hatten 8 Täuflinge aus 5 verschiedenen Nationen. Wir haben Rasuli, den Gesandten Allahs, ne, aber jetzt ist er jetzt Gesandte Jesu. Und da haben wir getauft und seine Tochter wurde am 3. Mal am Herz operiert, gerade geboren. Und Jesus hat sie komplett geheilt, große Wunder, die Gott tut. Wir haben eine Chinesin getauft, ihre Tochter muss eine Lungentransplantation, wusste ich gar nicht, dass es sowas auch gibt. Und wir haben ihr ein Taschentuch mitgegeben, für sie gebetet und alles super gelaufen. Und Jesus ist lebendig, er lebt heute noch. Und wir haben Hanan getauft aus dem Libanon, aus Beirut. Ich fliege jetzt nächsten Monat wieder nach Beirut, das dritte Mal. Und sie wurde sehr bedroht, dass sie Jesus kennengelernt hatte, übrigens im Internet, bei YouTube. Und dann kam sie in unsere Gemeinde, hat sich sofort entschieden für Jesus, wurde bedroht von ihrer Familie. Und dann haben wir uns hinterher noch zum Kaffee getroffen. Und dann kommt durch die Tür zum zweiten Gottesdienst, kommt Shoshana. Also wir haben ja nicht nur Araber, wir haben nicht nur Perser, wir haben ja auch viele Juden, ne? Und Juden, die in Israel geboren sind, die sogenannte Sabra. Und dann kommt Shoshana aus Israel und dann sage ich, Shoshana, schau mal, hier ist deine Nachbarin. Ne? Und wer schon mal sich beschäftigt hat mit dem israelisch-libanesischen Verhältnis, der weiß, da ist kein Verhältnis, das ist der blanke Hass. Du darfst in Libanon darfst noch nicht mal Israel sagen, dann musst du Palästina sagen, sonst auch in der Gemeinde übrigens. Die Christen hassen auch Israel, naja, anderes Thema. Und dann, nur um euch mal zu schildern, was das für eine gespannte Atmosphäre ist, und dann sage ich zu Shoshana, schau mal, hier ist deine Nachbarin aus Beirut, die hat sich heute für Jesus entschieden. Und dann hat Shoshana, die ist noch emotionaler als ich, der hat sie gleich umarmt und so weiter, geweint und so weiter. Und das war das erste Erlebnis, was Hanan erlebt hat. In der Politik sind wir Feinde, in Jesus sind wir Geschwister. Das gibt es nur bei Jesus. Jesus baut internationale Gemeinde. Ja, ich habe jetzt ein neues Hobby seit 2 Jahren, bin ich unterwegs für eine NGO, die kennt ihr auch, das ist AVC, Nehemiah Hilfsdienst. Und ich danke dir, Pastor, dass ich kurz mein Video zeigen darf. Und das ist entstanden letzten September in unserer Flüchtlingsarbeit in Amman. Bitte schön. So, ganz herzlichen Dank, lieber Pastor, dass ich das hier zeigen durfte. Wie gesagt, das ist unser neues Hobby. Und wir bringen Hoffnung und nicht nur Lebensmittel, nicht nur Bildung nach Libanon, nach Amman. Und das ist großartig, was Gott tut. Da ist nicht nur ein Hunger nach Nahrungsmitteln, da ist nicht nur ein Hunger nach Bildung, da ist ein großer Hunger nach Jesus. Und vielleicht noch eine ganz kurze Geschichte. Ihr habt ja gesehen, da waren 320 Muslimas mit Kopftuch. Zu denen durfte ich dann auch ganz kurz predigen. Hat dann hinterher dann gefragt, wer möchte eine Berührung haben von Jesus. Und alle sind aufgestanden, alle haben sich gemeldet und haben so einen Hunger nach Jesus und eine Frau mit Namen Aisha, sie ist eine sehr, sehr strenge Muslima und ist 5-mal am Tag in die Moschee gegangen, war verheiratet mit einem Imam, hatte 2 Töchter und in den syrischen Bürgerkrieg, ihr Mann ist gestorben, sie wurde getrennt von ihren Töchtern, sie wusste nicht, wo ihre Töchter sind, ist nach Amman gekommen, in einer Wellblechhütte war sie dann und hatte nichts, keine Nahrung, nichts und dann war in der Nähe, hat sie dann gehört, von unserer Lebensmittelausgabe, von unserer Gemeinde dort. Und kam dann einfach, weil sie hungrig war und War aber so überzeugte Muslime, hat sich erstmal mit unserem Pastor angelegt, der da auf dem Video auch war, ne, und hier, und Jesus ist nicht Gott, sondern nur ein Prophet und so weiter, und hat ihn erstmal da zusammengefaltet. Und dann hat sie aber gesehen, wie unsere Geschwister dort beten, mit einer Leidenschaft, mit einer Intensität. Und sie hatte so einen Schmerz, dass ihre Töchter schon 2 Jahre verschollen waren, irgendwo in Syrien. Und dann hat sie gesagt, könnt ihr nicht für mich beten, dass ich wenigstens weiß, ob meine Kinder gestorben sind oder noch am Leben sind. Und dann haben sie natürlich gebetet, so wie ihr das auch hier tut in Langenfeld, mit einer Leidenschaft. Und dann ging sie dann nach Hause nach dem Gebet zu ihrer Wellblechhütte, und auf einmal klingelt ihr Mobilfon, und ihre Tochter ist dran, nach 2 Jahren, das erste Mal. Und sagt, Mama, wir können noch flüstern, aber wir sind hier im IS-Gebiet und wir wollten dir nur sagen, wir lieben dich und uns geht's gut. Und sie legt das Telefon auf und ist total geschockt. Sie betet zu Jesus, die Geschwister da beten zu Jesus, und Jesus erhört Gebet. Das ist großartig. Und dann ist sie so geflasht und schläft ein und hat auf einmal einen Traum. Und in dem Traum sitzt sie eine große Volksmenge, und da ist Vater Ibrahim, ne? Also Abraham, unser Sohn, unser Abraham. Ne? Aber Vater Ibrahim ist für die Muslime ein sehr, sehr großer Prophet, ein sehr wichtiger Prophet. Und sie hat so ein Verlangen, ihn zu sprechen. Und dann sagt sie, alles im Traum. Neben ihr stand ein Mann und sagt, kannst du mich leiten zu Vater Ibrahim? Und dann leitet er sie hin, und Vater Ibrahim umarmt sie und sagt, oh, meine Tochter, schön, dass du da bist, wir lieben dich, aber dass du unserem Herrn und Retter Jesus Christus noch nicht nachfolgst, das verstehe ich gar nicht. Ne? Und dann wacht sie auf und ist total entsetzt, ne? Dass sie jetzt Jesus nachfolgen soll, der ja nur ein Prophet ist, nicht wahr? Aber er ist Gott. Und dann morgens um 7 geht sie wieder zur Kirche und bollert an die Tür. Ne? Der Pastor im Gebet bereitet sich vor für die Predigt. Und hier ist es nicht so gemütlich wie in Deutschland, Pastor zu sein in Amman, nicht wahr? Da sind alle möglichen Leute unterwegs. Naja, und dann so ein bisschen mit wackelnden Knien öffnet er die Tür, und schon wieder diese Frau, schon wieder will sie mich zusammenfalten. Und dann so, was willst du? Und dann sagt sie, ich muss heute Jesus Christus folgen. Und sie ist eine Nachfolgerin Jesu. Und das ist großartig. Und wir sind begeistert von dem, was Gott tut unter Muslimen. Und unser Herz ist dafür, dass Muslime Jesus kennenlernen, durch Jesus transformiert werden, ihm nachfolgen, ihm dienen. Und wie gesagt, es ist bald Weihnachten. Das habt ihr auch schon mitbekommen in Langenfeld. Wie toll wäre es, wenn wir unseren muslimischen Freunden und Nachbarn vielleicht ein kleines Weihnachtsgeschenk geben. Und wir haben etwas mitgebracht, das kennt ihr schon, unser Buch. Wir haben ja einen YouTube-Kanal mit über 80 freundlichen und respektvollen Videos für Muslime mit den schwierigsten Fragen von Muslimen an Christen. Und wir haben das gefasst in ein Buch, das ist mittlerweile unsere 4. Auflage. Und wo auch so schwierige Fragen wie die Dreieinheit für Muslime kulturkontextuell erklärt werden. So sogar manche Christen verstehen das nicht mit der Dreieinheit. Das ist so eine Sache für sich. Aber meine muslimischen Freunde sagen immer zu mir, Mario, ihr Christen könnt keine Mathematik. Ne? Ihr sagt immer, Vater plus Sohn plus Heiliger Geist gleich 1. Ist doch falsch, Mario. Ne? Jeder weiß, 1 plus 1 plus 1 gleich 3. Ne? Oder dass Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane, wenn er Gott ist. Wer hat denn da zu wem geredet? Solche Fragen habt ihr noch nie gehört. Ne? Ich auch nicht, aber seitdem ich muslimische Freunde habe, höre ich solche Fragen dauernd. Ne? Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Ali oder Mohammed oder Abd al-Rahman, ne? Wie denn meine Freunde alle so heißen. Dann sage ich, pass auf, gibt nur einen Ali, ne? Der steht gerade vor mir. Aber die Bibel sagt, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, der Heilige Geist behüte dich nach Leib, Seele und Geist. Das ist ein Geheimnis. Es gibt nur einen Ali, aber 3 Dimensionen. Ja? Und weißt du, wenn der Ali das Glück hat und kriegt eine Bäckerlehre, ne? Und dann ist es ein Glück und ein Unglück zugleich, ne? Weil dann musst du früh aufstehen. Dann klingelt der Wecker morgens um 3. Und dann spricht der Leib auf einmal zu der Seele: Bitte lass mich noch ein bisschen schlafen, ich bin so müde. Und dann antwortet die Seele: ne? Steh auf, du fauler Leib, sonst verliere ich meine Lehrstelle. Ne? Und der Leib sagt: Bitte, bitte, nein. Und das nennt man innertrinitarischer Dialog. Ne? Innerhalb von Ali. Nicht wahr? Und schau mal, und das ist genau das, was Karl Barth, ist einer der genialsten Theologen des letzten Jahrhunderts gewesen. Karl Barth, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Buch gelesen hast von Karl Barth, liest du eine Seite, du hast nichts verstanden. Dann liest du nochmal, hast du weniger verstanden. Das dritte Mal, du hast überhaupt nichts verstanden. Und dann kommt die Erleuchtung. Ne? Aber er hat gesagt, ich kann die Dreieinheit mit einem Satz beweisen: Gott spricht. Gott spricht. Und alle Theologen haben sich geärgert, nicht wahr? Und er hat gesagt: Wenn Gott spricht und er ewig ist, dann hat er schon immer gesprochen. Und wenn jemand spricht, dann braucht er einen Adressaten. Er hat nicht erst angefangen, mit der Schöpfung zu sprechen. Natürlich hat er gesprochen, als die Schöpfung war ein Punkt in der Geschichte des Universums. Er hat auch schon vorher gesprochen. Und deswegen ist, wenn Gott, der Vater, spricht zu dem Sohn, das ist für Karl Barth der Beweis. Ich weiß nicht, vielleicht beeindruckt dich das überhaupt nicht. Aber das sind die Gedanken, die Menschen haben, die aus dem Islam kommen. Und wir können sie kulturkontextuell ihnen erklären. Und wie gesagt, wir haben nicht Flüchtlingskrise, wir haben Flüchtlingschance. Deswegen haben wir unsere Bücher in Farsi, in Arabisch, in Englisch und unsere neuesten Babys haben auch dabei in Baadini, das ist Kurdisch in Syrien, und in Komanji, das ist Kurdisch in Türkei. Und vielleicht kennst du auch muslimische Jugendliche. Wir kennen muslimische Jugendlichen, wenn die ein Buch anfassen, kriegen die Pickel oder Ausschlag, deswegen haben wir eine DVD. Und das kann man auch verschenken in Arabisch, in Persisch, in Deutsch mit dem Lieblingsvideo von Pierre Vogel. Und falls du selber mal lernen möchtest, mit Muslimen noch kulturkontextueller zu sprechen, haben wir auch eine kleine DVD für Muslime kostenlos, für Christen 1,95. Aber lohnt sich nicht zu konvertieren heute während der Predigt. So, wow. Ich darf heute sprechen und ich möchte gerne heute sprechen über Menschen mit Perspektive. Ich glaube, dass hier ein ganz großes Potenzial ist, hier in diesem Saal. Und hier sind Menschen, die folgen 20, 30, ich sehe gerade hier meinen ehemaligen Chef Alois. Alois, wie lange folgst du schon Jesus nach? 40, 50 Jahre? Ich habe mich heute Morgen noch daran erinnert, an unser Abendessen in Spanien, und ich glaube, bin mückenzerstochen ins Bett gegangen, du nicht. Aber das ist ein ganz großes Vorbild für mich. Alois, hier sind Leute, die Perspektive haben, und ich möchte euch heute ermutigen, Perspektivträger zu werden. Und ich möchte lesen aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Da heißt es: Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedäus, dazu Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer. Wow. Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddäus. Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer. Und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Wer von euch Bibelkenner ist oder Bibelstudent, hat vielleicht sich mal die Mühe gemacht und die Apostellisten, die Namenslisten mal verglichen. Matthäus, Markus, Lukas, Apostelgeschichte, gibt ja 4 Apostellisten, und dann hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass die Namen unterschiedlich sind. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber meine muslimischen Freunde wissen das. Ne? Bibel ist gefälscht, ne? Verschiedene Namen. Und kannst du gerne nochmal auf meinen YouTube-Kanal gehen und dann wirst du nochmal die Antwort bekommen. Kann ich euch jetzt leider nicht geben, weil gleich meine Predigt zu Ende. Und was ich interessant finde, ist das erste Wort. Hier steht dann. Dann rief er seine 12 Jünger zu sich. Davor ist etwas geschehen. Das ist immer, wenn das Wort dann steht. Das ist eine zeitliche Folge. Jesus hat nicht einfach so Menschen berufen. Er hatte vorher die ganze Nacht im Gebet verbracht. Er ließ sich von seinem Vater zeigen, wer sollte der sein, der die Welt aus den Angeln heben würde für das Evangelium. Wenn du die Namen so durchgehst, dann denkst du, wow, entweder Jesus hatte keine Menschenkenntnis oder er war doch nicht Gott. Den größten Dieb macht er zum Schatzmeister. Ne? Da sind wir Deutschen klüger, ne? Oder? Unglaublich. Petrus erwählt er. Und sehr wohl hat Jesus das vorher gewusst. Ihr kennt die Geschichte. Petrus sagt zu ihm am Vorabend von Jesu Tod, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und Jesus sagt, heute noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Unglaublich. Jesus erwählt Menschen, obwohl er weiß, wie schwach sie sind. Es ist nicht ein großes Wunder, dass er mich erwählt hat, dass er dich erwählt hat. Jesus kennt alle deine Schwächen. Jesus kennt alle deine Leichen im Keller. Und er wählt dich trotzdem. Das ist unglaublich. Und das ist das Zeichen, dass wir nicht das geworden sind, was wir geworden sind, weil wir so toll sind, sondern wir sind das geworden, weil Jesus so toll ist. Amen. Weil er uns an uns glaubt. Weil er eine Zukunft hat mit uns. Weil er verheißen hat, du wirst es schaffen. Und ich möchte das gerade jetzt hineinrufen in so manches Herz, der heute hier sitzt und so verdammt ist von so viel Verdammnis und vom Feind und der dir jeden Tag vorhält, wie viele Fehler du hast und wo du überall versagt hast. Aber heute darfst du wissen, Jesus hat dich erwählt. Und er sieht in dir dieses Gold. Also Jesus, er ist dieser Goldgräber. Er bringt das Beste in uns hervor. Und seine Worte sind nicht nur Worte. Seine Worte haben Macht. Sagte dann auch zu Petrus, sagte er an einer Stelle in Markus 16, Verse 13 bis 18, da fragte sie in Caesarea Philippi, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Er spricht hier von sich selbst und die Jünger erwidern, einer meint dies, andere meinen das und so weiter. Und dann sagt er, aber ihr, für wen haltet ihr mich? Und Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann antwortet Jesus, du kannst dich wirklich glücklich schätzen, Simon, Sohn des von Jona. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ist das nicht fantastisch? Petrus hatte eine Offenbarung von dem, wer Jesus ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus jeden Tag ein bisschen besser kennenlernen. Und wir können das nur durch den Heiligen Geist. Intellektuell ist alles super, ist alles schön, wenn wir die Bibel intellektuell lesen. Das müssen wir auch manchmal. Wir müssen manchmal die historischen, die kulturellen Zusammenhänge erkennen. Aber wichtig ist, dass wir jeden Morgen auf die Knie gehen und sagen, Gott, öffne mir dein Wort neu. Dass dein Wort lebendig mich verändern kann. Dass dein Wort lebendig mir den Zugang öffnet zu Jesus Christus. Und dann geschieht das, wenn wir Jesus erkennen, dann wird Jesus dir sagen, wer du wirklich bist. Amen. Ist das nicht fantastisch? Dein Chef sagt vielleicht, du bist eine Niete. Deine Frau sagt, es könnte besser werden. Aber Jesus sagt dir, wer du wirklich bist. Amen. Und so spricht Jesus hier mit Perspektive. Und das ist mein erster Punkt. Träger von Perspektive, sie schauen das Potenzial von anderen Menschen. Und ich möchte heute so ein Plädoyer dafür geben, für die, die schon länger unterwegs sind mit Jesus. Es wäre das nicht fantastisch, wenn eine Gemeinde voll ist mit Perspektivträgern? Wäre das nicht fantastisch, wenn eine Gemeinde voll wäre mit Männern und Frauen, die Väter und Mütter im Geist werden und die jemand anders ansehen? Menschen, die vielleicht fehlerhaft sind, Menschen, die vielleicht Fehler haben. Und wer länger in der Gemeinde ist, der weiß das. Aber in ihnen das Potenzial sehen, was Jesus in ihnen sieht. Mein zweiter Punkt ist, Menschen mit Perspektive sind Türöffner. Menschen, die Türöffner sind, haben Schlüssel gesammelt über die Zeit ihres Lebens, über die Brüche, Enttäuschungen, Rückschläge. Und sie wissen, wie Leben funktioniert. Sie wissen, wie man als Christ Jesus folgt. Sie wissen, auch wenn ich nicht emotional immer spüre, dass Gott bei mir ist, Gott ist trotzdem da. Ich habe so einen Respekt vor Menschen, die schon 40, 50 Jahre Jesus folgen. Ja. In unserer Gemeinde, vielleicht kennst du ihn noch, Alois, ist Horst Kübel. Horst ist schon über 50 Jahre dabei. Und er hat in unserer Gemeinde den schwierigsten Dienst, den es überhaupt in einer Pfingstgemeinde gibt. Das ist der Parkdienst. Ich weiß nicht, habt ihr auch einen Parkdienst? Das hatten wir mal, ne? Das ist ja nämlich das ist der schwierigste, das ist der Schleudersitz. Ne? Ja, dann, weißt du, weil in unserer Gemeinde, dass wenn die anbeten, ne, die sind die Engel. Halleluja, Jesus, wir lieben dich, wir lieben die Christen, wir lieben die ganze Welt. Wir könnten die Welt umarmen, aber wenn sie in ihr Auto steigen, dann kommt so eine Transformation wie bei Frankenstein. Und dann parken die überall vor den Einfahrten der Nachbarn, die uns sowieso schon hassen. Und dann kommt Horst mit seinen über 70 Jahren, Bruder, hier ist eine Einfahrt. Kannst du nicht woanders parken? Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Deutscher in einem freien Land. Ich kann parken, wo ich will. Horst immer noch im Parkdienst. Und ich weiß, dass das die geringsten Enttäuschungen sind. Was Horst hat erlebt, wie Gemeinden sich gespalten haben wegen der Vorhänge. Deswegen habt ihr auch keine. Großartig. Das ist großartig. Ne? Horst hat erlebt, wie Pastoren Gemeinden im Stich gelassen haben mit der Kasse unterm Arm, mit der Sekretärin unterm Arm. Ich sage, Horst, du bist schon so lange mit Jesus unterwegs, du hast so viel Enttäuschung erlebt von Christen und du bist immer noch dabei. Und dann sagt er zu mir, Junge, ne, ich bin ja auch jung, sagt die Junge, ich habe vor vielen Jahren eine Entscheidung getroffen. Ich folge nicht Menschen, ich folge Jesus Christus. Amen. Wow, ich habe so einen Respekt vor Menschen, die so lange schon Jesus folgen. So ein Mann war Barnabas. Barnabas war ein Vater in Christus. Und da heißt es hier in Apostelgeschichte 9, 27, endlich nahm sich Barnabas seiner, nämlich Saulus, der spätere Paulus, an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Er erzählte, dass Jesus zu Saulus geredet und dieser dann in Damaskus furchtlos im Auftrag von Jesus die rettende Botschaft verkündet hatte. Ein Türöffner. Saulus hatte den schlimmsten Namen, den schlimmsten Ruf, den man damals haben konnte. Niemand hat ihm geglaubt. ein Lügner. Barnabas öffnet ihm die Tür. Aber Saulus ist noch nicht fertig in seinem Charakter. Er ist zwar gerettet, aber noch nicht verändert. Kennt ihr auch solche Leute? Gerettet, aber noch nicht verändert. Ein Choleriker. Und er dreht die ganze Stadt Jerusalem auf den Kopf und hat nur Streit. Und dann geben die Apostel ihm Zwangsurlaub in der Türkei, ne, da wo er herkommt aus Tarsus. Kannst du mal deinen Mut abkühlen. Und dann hatte die Gemeinde endlich wieder Frieden, heißt es. Und er ist aufs Abstellgleis gestellt. Wir hören nichts mehr von Saulus. Nichts. Das ist interessant. Und erst dann später, Apostelgeschichte 11, die radikale Gemeinde in Antiochia, die das erste Mal die Nationen erreicht, das erste Mal nicht nur so mal ein bisschen predigte, so wie Petrus mit dem Hauptmann von Kapernaum oder so, oder Philippus, und ist das schon wieder per Philippus Airlines wieder woanders hin und so weiter, sondern Antiochia war die erste Gemeinde, wo sie dieses wahnsinnige Projekt durchführten, Judenchristen und Heidenchristen zusammen, und sie blieben am Leben. Unglaublich. Und Barnabas erinnert sich an Saulus. Und statt dort weiter Krisenmanagement zu machen und den Laden zusammenzuhalten, nimmt er sich die Mühe, reist nach Anatolien, nach Türkei und sucht diesen Mann. Diesen Mann, der in den Augen der Apostel ein Versager war, ein Loser. Weil Barnabas hatte diese Jesusbrille. Ist nicht fantastisch, wenn wir unsere Brillen ablegen und die Jesusbrille anziehen und sehen? Wow, das ist ein Edelstein in meinem Nächsten, und ich werde ein Goldgräber sein und das für Jesus rausgraben. Und Barnabas kam mit Saulus, und dann ging erst richtig die Post ab für Saulus. Barnabas, ein Türöffner. Ich möchte heute sagen, du hast Schlüssel in deiner Hand bekommen. Durch die Erfahrungen, die du gemacht hast, durch die Enttäuschung, vielleicht auch die Rückschläge. Diese Schlüssel könnten Schlüssel sein, um der jungen Generation die Tür zu öffnen. Also ich kenne so viele junge Leute, und sie würden sich mal wünschen, von jemand Älteren eingeladen werden zum Kaffee. Wir Älteren, wir haben immer diese Lüge in unserem Kopf, ach, die junge Generation braucht uns nicht. Die jüngere Generation will uns nicht. Ich möchte die Älteren heute ermutigen. Wir brauchen euch. Ihr seid unsere Helden. Lad doch mal junge Leute zu dir zum Kaffee ein und erzähl mal deine Geschichte. Vielleicht wirst du Türen öffnen. Und mein dritter Punkt. Ich habe eigentlich 5, aber wir machen nur 3. 3 ist ja auch eine heilige Zahl. Menschen mit Perspektive. Sie schaffen weiten Raum. Weißt du, ein Träger mit Perspektive hat einen Satz, der ihn dirigiert. Einen Satz, der ihn immer dominiert in allen seinen Entscheidungen. Für mich als Mensch ist es unmöglich. Für Gott ist alles möglich. Amen. Ich kann mich noch erinnern, als wir unsere zweite Kita starteten. Wir hatten ja unsere erste Kita ganz primitiv in einem Raum, bei uns Raum 7 in der Gemeinde, und haben sofort die Kita-Gruppe voll, und die Eltern haben uns die Kita eingerannt, und wir haben geträumt von einer zweiten Gruppe, 45 Kinder. Und dann haben wir auch wir leben ja in Deutschland, ganz ordentlich, haben wir unsere deutschen Anträge ausgefüllt beim Jugendamt, alles ordentlich, weil ich habe einen Beamten bei mir im Ältestenschaft. Ich bin safe. Mir kann nichts passieren. Aber es kommt immer anders, als man denkt, oder? Selbst im ordentlichen Deutschland. Und dann ist irgendwie passiert, durch unerklärliche Wege, dass unser Antrag von dem Spitze des Stapels ganz nach unten gerutscht ist. Das war auf jeden Fall die Erklärung des Jugendamtes. Es tut uns so leid, Herr Warnschaffe, wir können Ihren Antrag nicht bearbeiten. Das wird nichts mit der zweiten Gruppe. Und dann hat mich mein Ältester, der Beamter ist, angerufen und hat gesagt, Mario, dann ist das auch so. Und wenn ein Beamter sagt, das ist so, dann ist das so. Er, der rein, teilt sich, als dass ein Beamter seine Meinung ändert. Alle Beamten hier im Raum geben mir recht. Na, auf jeden Fall, ich bin ja kein Beamter. Und so in meinem Idealismus, ich bin ja voll der Idealismus, sage ich, Wilhelm, ich schreibe der Oberbürgermeisterin einen Brief. Und Wilhelm, ja, mach du mal. Dann habe ich einen Brief geschrieben und dann rief Wilhelm mich an nach der Sommerpause und sagte, Mario, der Rhein hat sich geteilt. Wir hatten die zweite Gruppe. Amen. Das ist ein Perspektivträger, er hat immer einen Satz, was für Menschen unmöglich ist, das ist möglich für Gott. Das ist möglich für Gott. Und was so ein Perspektivträger ist, ein Ermutiger. So wie David, noch so jung und grün hinter den Ohren. Und dann kommt er dort und bringt Frühstück für seine Brüder. Das war ja eigentlich seine Mission, ne? Nur Frühstück bringen, nur die Semmeln bringen. Und das große Problem war aber nicht der Hunger seiner Brüder, das größte Problem war Goliath. Goliath stand da wie ein unüberwindlicher Fels und verhöhnt die Schlachtreihen Israels, verhöhnt den Gott Israels. Das war ja das Schlimme. Das war das Schlimme. Und der eigentlich von Gott gesalbt war, ihn zu bekämpfen, der tat es nicht. Saul, der hatte die Hosen gestrichen voll. Dann kommt David und regt sich auf. Es ist herrlich, du musst die Geschichte nochmal lesen. Regt sich auf über 1 Zentimeter Fleisch. Dieser unbeschnittene Philister. Ne? Was will der denn? Ne? Da hat doch niemand dran gedacht. Alle schauen nur, ist der groß, ne? Boah, seine Rüstung, sein Speer und so weiter. David ist überhaupt nicht beeindruckt davon. Der guckt nur auf 1 Zentimeter Fleisch. Dieser unbeschnittene Philister, was will der von uns? Denn mit uns ist unser Gott. Großartig. Großartig. Und er besiegt Goliath und er gibt dem Volk Israel wieder den Mut zurück. Perspektivträger. Perspektivträger Nummer 1 sind Goldgräber. Sie sehen das Wunder in jemand anders, was niemand anders sehen kann. Sie geben anderen neue Namen. Perspektivträger sind Türöffner. Perspektivträger haben Schlüssel, die niemand anders hat. Und du kannst vielleicht heute, vielleicht diese Woche jemanden die Tür öffnen, der wie ein Ochs vorm Berg steht. Und Perspektivträger sind Träger der Ermutigung, weil sie wissen, was für Menschen unmöglich ist, ist möglich für Gott. Amen. Lass uns zusammen beten und lass uns unsere Augen schließen. Halleluja, Jesus. Ich möchte dir so sehr danken, Herr, für diese Gemeinde, Herr. Du hast so viele Wunder getan für diese Gemeinde. Es ist so großartig, was du tust in dieser Gemeinde, Herr. Und du hast eine fantastische Zukunft, Herr, für die Ekklesia Langenfeld, Herr. Ich danke dir. Aber noch viel mehr danke ich dir, Herr, für all das Potenzial, was hier sitzt, Herr. Ein Saal gefüllt mit Potenzial, Herr. Ich danke dir, Herr, für die, die schon lange unterwegs sind mit dir, Herr. Ich danke dir für die, die schon 10, 20, 30, 50 Jahre mit Jesus gehen. Was für ein Reichtum ist das für eine Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass bei dir gibt es keine Trennung zwischen den Nationen. Bei dir gibt es auch keine Trennung zwischen den Generationen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du heute Perspektivträger ermutigst, Vater. Danke dir dafür in Jesu Namen. Und bevor ich diese Perspektivträger segnen möchte, möchte ich gerne noch eine Einladung machen. Das mache ich eigentlich bei jedem Gottesdienst, weil mir das ist mir so ein Herzensanliegen. Vielleicht sind Sie neu hier in dieser Kirche oder vielleicht sind Sie heute sogar das erste Mal hier. Und in Ihrem Herzen empfinden Sie, wow, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Ich spüre, Gott hat eine Zukunft mit mir. Und das ist genau richtig. Gott hat eine Zukunft mit jedem Menschen. Gott liebt sie. Und er will sie nicht nur erretten für den Himmel, das sowieso, sondern er hat auch einen Plan für sie in diesem Leben. Und wir haben bald Weihnachten, wir feiern dieses große Wunder, dass der starke Gott wurde schwach. Dietrich Bonhoeffer hat davon geschrieben, als er im Gefängnis war, kurz vor seiner, bevor er exekutiert wurde. Hatte gesagt, der große, mächtige Gott wurde schwach, damit er die schwachen Menschen berühren kann. So intensiv ist die Liebe Gottes zu ihnen. Er möchte ihr Freund sein. Das Evangelium sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern empfängt ewiges Leben. Ich möchte gerne fragen, während unsere Augen geschlossen sind, wenn wir im Gebet sind, wenn jemand hier ist, der sagt, ich möchte heute eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus bitten, in mein Herz zu kommen, mir meine Schuld zu vergeben, der Navigator zu sein in meinem Leben. Ich möchte heute mein Herz Jesus schenken. Dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand als ein Zeichen für Gott und ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern für Sie beten. Gott segne Sie dort oben. Dort ist noch jemand. Gott segne Sie. Wunderbar. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Danke, Jesus. Da ist noch jemand ganz hinten. Wunderbar. So kostbar. Ich warte noch einen Moment, weil das die schönste und die wichtigste Entscheidung ist in unserem ganzen Leben. Noch jemand hier ist? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Großartig. Lasst uns vielleicht als ganze Gemeinde von mir für diese kostbaren Menschen beten, die den Mut gehabt haben, heute ihre Hand zu heben. Und wir beten gemeinsam. Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen, mein Leben lang. Fülle mich mit dem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Amen. Lasst uns doch mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Der allerbeste Pastor von Langenfeld, der sitzt hier vor mir. Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie Ihre Hand gehoben haben, dann kommen Sie doch gleich nach vorne. Und das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber er hat bestimmt eine Bibel, die er Ihnen schenken wird. Ich bin heute wieder weg, deswegen. Aber kommen Sie doch hier nach vorne und wir wollen gerne mit Ihnen sprechen und Ihnen den nächsten Schritt zeigen. Und jetzt würde ich gerne den Gottesdienst beenden mit einem Segen. Und ich möchte euch nochmal bitten, eure Herzen zu öffnen und eure Augen zu schließen. Weil ich glaube, dass Gott heute mich gesandt hat, dass der Heilige Geist heute sprechen möchte zu Menschen, die Perspektivträger sind in dieser Gemeinde. Ihr seid Menschen, die das Gold ausgraben können von Leuten, die noch nicht so lange dabei sind. Ihr seid Türöffner, ihr seid Mutmacher, ihr seid Perspektivträger. Und ich möchte gerne euch heute herausfordern, wenn ihr sagt, das hat heute so zu mir gesprochen. Ich habe heute etwas gelernt. Selbst meine Enttäuschung, selbst meine Rückschläge, selbst meine Ernüchterung, Das ist ein Schlüssel, den Gott mir gegeben hat, um anderen die Türen zu öffnen. Ich möchte gern jemand sein, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter. Ich möchte jemand sein, der anderen Menschen Perspektive gibt. Wenn das dein Wunsch ist, dann möchte ich bitten, an deinem Platz aufzustehen. Als ein Zeichen, hier bin ich Herr. Herr Jesus, ich lege alle meine persönlichen Enttäuschungen, all meine Bedenken, meinen Zweifel lege ich vor dir ab. Hier bin ich Herr. Gebrauche mich als dein Gefäß. Ja, ich bin schwach, aber heute habe ich gelernt, du hast alle Schwächen von Petrus gesehen, hast ihn trotzdem erwählt. Nicht damit später bekannt wird, ich war so toll, sondern genau das Gegenteil, Jesus war so toll, weil er mich als zerbrechliches Gefäß gewählt hat. Und so möchte ich bitten, wenn du jetzt hier stehst oder wenn du sitzt, öffne einfach deine Hände, so wie eine Schale, so wie ich das gerade mache. Und ich würde gern beten, dass der Heilige Geist dich fruchtbar macht, dich zu einer Mutter, einem Vater in Christus macht. Vater, ich danke dir für diese kostbaren Menschen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du sie so lange getragen hast, Herr, und so lange geführt hast, Herr. Erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Erfülle sie mit dieser Kraft, die von Gott kommt. Diese Kraft, neues Leben einzuhauchen. Diese Kraft, Menschen Perspektive zu geben. Türen zu öffnen. Zu ermutigen, Vater, da wo so viel Entmutigung ist, Herr. Erfülle sie gerade jetzt mit deinem Heiligen Geist. Und mach diese Gemeinde fruchtbar, dass sie sich multipliziert, Vater. Viele, viele neue Jünger geboren werden an diesem Morgen, Herr, weil du Perspektivträger bevollmächtigt hast. Der Herr segne euch, der Herr behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht euch zu und schenke euch Frieden.